Von wegen, ein Podcast über die großen und kleinen Dinge im Leben. Wenn Markus in Neuseeland ist, laufe ich auf dem ökumenischen Pilgerweg von Görlitz Richtung Wacher. Hallo ihr lieben Leute, Tag 18 und 19 meiner Reise auf dem ökumenischen Pilgerweg in der Rückbetrachtung, wie ich jetzt sagen muss, denn ich habe gestern die Reise abschließen können, möchte aber natürlich auch den Podcast abschließen. Tag 18 hat mich von Eisenach nach Wünschenzuhl geführt. Das war eine relativ kurze Etappe, dankenswerterweise. Ihr erinnert euch, die Folge davor, als ich in Eisenach angekommen bin, ich war wirklich erschlagen. Ich gehe davon aus, dass ich dehydriert war. Ich hatte Kopfschmerzen stark, ich habe sehr geschwitzt in der Nacht, habe das Gefühl gehabt, ich werde krank. Habe mich aber dann am Morgen des 18. Tages ausgeschlafener und wohler gefühlt. Ausgeschlafen heißt bei mir, ich bin um 4:45 aufgewacht und hatte irgendwie Riesendurst auf Kaffee. Und in diesem Diakonissinnenhaus gab es für mich eben keine Möglichkeit zu frühstücken. Es gab keinen Wasserkocher oder eine kleine Küche. Also habe ich das Tagebuch geschrieben, meine Sachen in Ruhe gepackt und dann geschaut, wann machen die ersten Bäckereien auf. Und es gab eine tolle Bäckerei am Platz. Direkt vor dem Diakonissinnenhaus, da habe ich ein ausgiebiges, tolles Frühstück genommen mit 3 Brötchen und mega viel Belag und konnte mir noch einen Teil mitnehmen davon, einen riesengroßen Kaffee getrunken und habe mir dann noch ein kleines bisschen die Altstadt von Eisenach angeguckt. Auch da wieder, man hatte relativ wenig Zeit oder ich habe mir wenig Zeit genommen, durch Eisenach und auch andere Städte, mir die Altstädte ausgiebig anzugucken. Da kann man mit Sicherheit mehr Zeit verbringen, als ich das getan habe. So bin ich halt nur durch die Gassen geschlendert, habe mir die Häuser angeguckt. Man kommt unter anderem an dem Lutherhaus vorbei, einem Museum, was zu der Zeit natürlich noch geschlossen hatte. Und dann hat mich der Weg nach oben zur Wartburg geführt. Das ist ein sehr steiler Aufstieg, aber das schafft man dann, wenn man früh morgens ausgeruht ist, ganz gut. Ich hatte ja keine Eile. Und bin oben in der Wartburg tatsächlich um 9 Uhr angekommen. Ich glaube, ab 8 Uhr öffnet der Vorplatz. Da kann man quasi auf diese Burg drauf. Und ab 9 Uhr selber ist dann auch die Burg geöffnet. Ich habe mir in der Burg meinen Pilgerstempel abgeholt. Das wollte ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen, das dort zu tun. Und habe dann da gefragt, wie es aussieht mit der Besichtigung der Wartburg, ob man da einfach so durchlaufen kann. Und das war zu der Uhrzeit nicht möglich. Da gab es nur geführte Führungen. Und die habe ich mir dann gegönnt. Die ging um 20 nach 9 los. Ich habe gesagt, heute ist Urlaubstag und habe diese Führung der Wartburg halt gebucht für 13 Euro, 2 Euro Aufpreis für die Möglichkeit, fotografieren zu dürfen, 15 Euro allemal wert und habe eine wirklich richtig tolle Führung durch die Wartburg gemacht. Der Führer, der uns da durch die Räume geführt hat, hat das so kurzweilig gestaltet und einen so tollen Erzählstil gehabt, dass man wirklich an seinen Lippen geklebt hat. Das war wie ein wandelndes Hörbuch, der wirklich viele Fakten und auch Fun Facts gebracht hat zu dem ganzen Dings. Also wenn ihr da mal hochgeht, nehmt euch die Zeit, lauft da durch. Man sieht nicht alle Zimmer, aber ich glaube so den wesentlichen Teil und kriegt auch so die Geschichte der Wartburg ganz gut mitgeteilt, wie es gebaut worden, wie es erweitert worden ist. Ne? Man kommt durch das Elisabeth-Zimmer, die heilige Elisabeth hat dort gewirkt auf der Wartburg und sieht natürlich auch den Raum, wo Luther das Neue Testament übersetzt hat. Der Legende nach hat er dort mit einem Tintenfass nach dem Teufel geworfen und dieser Fleck ist auch der Legende nach alljährlich nachgemalt worden, was nicht stimmt, wie ich dann feststellen musste. Der ist seit langer, langer, langer Zeit schon nicht mehr nachgemalt worden, weil irgendwann Menschen angefangen haben, quasi diesen Fleck mitsamt des Holzes von der vertäfelten Wand zu kratzen und so befindet sich seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, dort an dieser Stelle einfach nur noch ein großes Loch, da wo mal der Tintenfleck war. Ja, man kommt dann durch weitere verschiedene Räumlichkeiten und die Führung endet im Prinzip dann in dem Festsaal, der oben unter dem Dach angebracht ist, ein reichlich verzierter, mit Vertäfelung versehener Festsaal, der für eine ganz tolle Akustik bekannt ist und wie ich erfahren durfte, wurde dieser Festsaal dann so, wie er da vorzufinden war, auch in dem Märchenschloss Schwanstein quasi 1:1 nachgebaut, weil der König das dort auch so gerne hätte. In diesem Saal finden bis heute wohl die Abiturfeiern statt und ich kann mir vorstellen, dass das was ganz Besonderes ist, wenn man dort sein Abiturzeugnis überreicht bekommt in so einem tollen Saal. Viele Highlights, wie gesagt, die Elisabeth-Kemenate, googelt das mal, das muss man gesehen haben. Ich glaube, aus 4 Millionen Mosaiksteinchen geklebt mit Wandreliefs. Bilder werden dem nicht gerecht. Also auch das auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte, sich das anzugucken. Genau. Ich bin dann von der Wartburg aus weitergelaufen. Der Weg, der sich an diese Wartburg oben anschließt, der läuft dann an Teilen entlang des Rennsteiges. Das absolut schönste Stück bislang, wirklich, und ich glaube, ich werde das wiederholen, die Superlative, die dann kommen. Man läuft durch einen reichen Eichenwald, Mischwald, durch tolle Pfade. Man sieht leider auch, dass der Wald ganz, ganz dringend Wasser braucht. Also ich habe auch da wieder beim Durchlaufen gesehen, große Äste, die von Eichen abgeworfen worden sind, von Buchen. Und dass der Wald da wirklich förmlich nach Wasser lechzt. Das tut ein bisschen weh, wenn man da durchläuft. Auf der anderen Seite aber auch eben ein schönes, schönes Stückchen, durch das man da kommt. Also das ist ein Teilstück, was für all die langen Radwege auf Asphalt entschädigt hat. Was mir auch aufgefallen ist, ab der Wartburg habe ich mehr Wanderer gesehen, also wandernde Menschen, die auch mit Rucksäcken unterwegs waren. Niemand von diesen Menschen war auf dem ökumenischen Pilgerpfad unterwegs, aber es gibt eben mehrere Wanderwege, die dann diese Wartburg kreuzen, die dann Teilstücke mit begehen. Und da waren einige Menschen dabei, die Mehrtagestouren auch laufen, entlang des Rennsteiges zum Beispiel oder anderer Pilgerwege, die dann eben da sich kreuzen. Das hat sich dann aber relativ schnell wieder verloren. Das heißt also, ich war dann auch relativ zügig wieder dann irgendwo alleine unterwegs. Man kommt dann irgendwann durch Hütschhof durch. Das ist so ein 3-4-Häuser-Dorf. Wenn man da durchgelaufen ist, steigt der Weg danach wieder an und man läuft dann durch so einen forstwirtschaftlich angelegte Straße. Aber wenn man genau hinguckt, hat man an dieser Straße rechts und links davon ausgediente Hohlwege. Und ich habe das dann, mir ist das aufgefallen irgendwann, ne, dass quasi direkt neben dem Weg parallel nochmal Hohlwege langlaufen. Und im Pilgerführer stand es auch drin, dass das teilweise bis zu 7 Wege sind, die da nebeneinander laufen. Und das hat man früher wohl so gemacht, dass wenn Karren oder Wagen den alten Hohlweg quasi kaputt gefahren haben und der dann eben nicht mehr gangbar ist, dann hat man einfach links oder rechts daneben die nächste Iteration eines Hohlweges angelegt und hat die wieder für Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich genutzt. Das ist ganz schön, man kann da leider nicht laufen auf diesen Hohlwegen, weil das mittlerweile zugewachsen ist, aber man sieht ganz deutlich die Aushöhlung in den Bergen. Das fand ich sehr toll, das zu sehen. Genau. Das Teilstück nach Oberellen, was dann kommt, führt nicht mehr entlang der Straße, sondern auf der anderen Seite des Flusses, Eite, glaube ich, heißt dieser Fluss, entlang des Waldrandes. Und auch da, finde ich, hat man das schön gelöst, wo weiter vorne im ökumenischen Pilgerpfad man häufig dann eben an Radwegen oder entlang der Straße gelaufen ist, hat man dort einfach 100 Meter rechts von der Straße den Waldweg genutzt und hat da schön mit Schotter einen befestigten Weg gemacht, den man toll laufen konnte. Und so habe ich mir das gewünscht. Well done, habe ich da gedacht. Hätte man das doch überall so machen können. Ich weiß, dass es auf den ersten Teilstücken schlecht möglich ist, aufgrund der extensiven Landwirtschaft, die da stattfindet. Da ist einfach die Fläche nicht da, um solche Wege anzulegen. Und die Wälder fehlen auch einfach. Aber hier auf diesen letzten Teilstücken sieht man das ganz, ganz deutlich. Ich habe mich beim Laufen dieser Teilstücke sehr an meine Heimat erinnert. Ich komme aus dem Oberbergischen. Viele werden das wissen, aber einige Leute, die jetzt den Podcast hören, wissen ja nicht, wo ich herkomme. Im Oberbergischen Kreis gibt es ganz ähnliche landschaftliche Gefilde und das war so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil man eben so die landschaftlichen Gegebenheiten von zu Hause kannte. Man hat gesehen, dass da Mischwälder sind, Hügel, große Wiesen. Das hat sich sehr gut angefühlt für mich. Und ja, die Reise war relativ kurz an dem heutigen Tag. Die Pilgerherberge, die ich bekommen konnte in Wünschenzuhl. Vielen Dank nochmal dafür, wenn ihr das zufällig hören solltet. Die dort betriebene Pilgerherberge, die Herbergseltern waren nämlich in Urlaub und ich habe sie telefonisch trotzdem erreichen können. Schon 2 oder 3 Tage vorher, glaube ich, habe ich angefragt, weil das eben der perfekte Zwischenstopp gewesen ist für die letzte Übernachtung. Und die haben es möglich gemacht, mir den Schlüssel unter die Fußmatte gelegt. Ein Nachbar war noch kurz da, hat sich gekümmert und so konnte ich da in Wünschenzuhl unterkommen und meine letzte Nacht verbringen und habe diese 21 Kilometer wirklich sehr locker zurücklegen können. Ein schönes Gimmick war, dass in dem Kühlschrank dieser Pilgerherberge mehrere kalte Lübzer-Pilze lagen und ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheit um 16 Uhr, als ich da angekommen bin, nicht erst einen Kaffee getrunken habe, sondern tatsächlich mir einfach ein Bier aufgemacht habe. Das muss auch mal gehen, habe ich gedacht. Ja, dann war die Nacht und ich habe unruhig geschlafen, weil ich gemerkt habe, die Reise geht ans Ende und das hat bei mir so ganz viele Sachen aufgeworfen, wie habe ich überhaupt meine Themen bearbeitet, ne? Das, was man sich vorgenommen hat, oder bin ich einfach nur gelaufen und habe vielleicht gar nicht so richtig an dem gearbeitet, was ich mir vorgenommen hatte. Nichtsdestotrotz, ne, eine Mischung aus Vorfreude und Wehmut, dass es vorbeigeht, bin ich dann im 19. Tag von Wünschensuhl nach Facha gestartet. Facha, nicht Wacher, wie ich mir sagen lassen durfte, von dem netten Nachbarn, der mich dann am Abend vorher nochmal besucht hat und gefragt hat, bis wohin laufen Sie denn? Und ich Wacher gesagt habe und er hat gesagt, ja, das heißt Facha, nicht Wacher. Also auch im Introtext hier völlig falsch ausgesprochen. Entschuldigung dafür, Facha natürlich. Der letzte Tag 19 hat mich empfangen mit Tau auf den Wiesen. Zum ersten Mal sind meine Schuhe morgens nass geworden. Abends habe ich Wolken gesehen. Man hat gedacht, es gibt vielleicht Regen über Nacht. Es gab keinen richtigen Regen, aber es muss irgendwie Feuchtigkeit gegeben haben. Und so war das Gras feucht. Und das merkt man dann, wenn man quasi fast 3 Wochen lang nur durch Trockenheit gelaufen ist, ist das schon mal eine Änderung. Es ging von da auch wieder den Berg hoch und man läuft dann über ein Waldstück und auch hier wieder der Thüringer Wald zeigt sich da von seiner schönen Seite, ein toller Mischwald. Ich habe wieder unheimlich viel Wild gesehen an dem Morgen. Es war schön zu sehen, wie der Frühling langsam überhand nahm. Das heißt, wenn ich das verglichen habe mit der Beginn der Reise, wo die Bäume eben noch keine Knospen hatten, noch keine Blüten hatten, man läuft wirklich in den Frühling rein. Meine Befürchtung bei der Reise war, dass ich quasi durch karge Landschaften laufe. Und das hat sich eben nicht bewahrheitet, sondern die Landschaft ist quasi mit mir während der Reise grüner geworden. Dazu kam, dass der Tag heute mit 24 Grad angesagt war, 12 Grad über der Durchschnittstemperatur. Das war wirklich krass, wie schnell das warm geworden ist an dem Tag und mich die letzten Kilometer quasi begleitet hat. Ja, und begleitet haben mich über die Kilometer auch all diese Muschelschilder und mit jedem Muschelschild kam so ein kleines bisschen Wehmut in mir auf. Und ich habe an dem Abend vorher in Wünschensuhl in das Herbergstagebuch geschrieben, meine Gedanken zu dem Weg und zu dem, was ich mitnehme. Und habe das dann vorgelesen, kurz eingesprochen und wir hören da mal kurz rein, was da so in meinem Kopf vor sich ging. Nach nun 18 Tagen neigt sich nun der Weg, der erste Pilgerweg, dem Ende. Morgen geht es weiter bis nach Facha und dann fährt mich der Bus und anschließend 2 Züge zurück nach Hause. Was nehme ich mit? Das Wesentliche ist einfach. Die wichtigen Dinge stecken im Kleinen. Körperliche Anstrengung verbunden mit dem Alleinsein führt bei mir zu einem Raum für Gedanken über Themen, die sonst im Alltag keine Beachtung finden. Es geht nicht um die Kilometer, die ich schaffe, sondern um jeden einzelnen Schritt, den Blick auf etwas Schönes, Außergewöhnliches, die Begegnung mit Menschen unterwegs. Das war wahrscheinlich nur der Anfang. Der Weg kann weitergegangen werden. Danke für all die schönen Momente, für Zuspruch und Gebete. Danke für die Begegnung mit mir selbst und den Augenblicken, wo ich fühlen durfte, dass da mehr sein könnte. Danke an meine Frau, die mir diese Reise ermöglicht hat, die mir Mut und Rückhalt gibt. Danke an mich, dass ich mich getraut habe, loszulaufen.
Ja, und ich weiß jetzt, das ist keine große Lyrik, die ich da von mir gegeben habe. Aber ich glaube, das ist ein Teil des Kerns von dem, was ich für mich entdeckt habe auf dieser Reise. Ein bisschen mehr bei mir zu bleiben, in Zukunft vielleicht es zu schaffen, auch diese achtsamen Momente ein bisschen mehr zu würdigen, zu zelebrieren, auch nicht so sehr in den Autopilotmodus wiederzukommen, wenn ich dann wieder zu Hause bin, wieder meiner geregelten Arbeit nachgehe, den Haushalt mache und das, was mich sonst so beschäftigt in meinem Leben, sondern immer wieder auch zu gucken, zurückzugucken auf diesen Weg und was haben mir während des Weges, während dieser körperlichen Anstrengung, die Momente, die da immer mal wieder hervorgeblitzt sind, eigentlich erzählen wollen und sich darauf zu besinnen. Genau, das ist das, was ich mitnehme. Ja, und dann ging es aus dem Wald heraus und man kommt in ein kleines Tal, ein kleiner Bachlauf, Wiesengrundstücke und dann läuft man die letzten 2 Kilometer bis nach Facha, passenderweise wieder entlang von einem asphaltierten Radweg, der entlang der Werra führt. Und dann steht man vor der Brücke der Einheit, eine Brücke, die damals eben Ostdeutschland von Westdeutschland getrennt hat und auf beiden Seiten eben entsprechend auch befestigt war als Grenzanlage. Jetzt daran erinnert, dass das eben eine Brücke war, die nach Eröffnung der Mauer eben dazu geführt hat, dass man sich auch über diese Grenze, die natürliche Grenze des Flusses der Werra, wieder begegnen konnte. Und dort ist der Pilgerweg eigentlich am Ende, also fast am Ende. Ich bin dann nach der Brücke noch kurz in die Burganlage, die da auf der anderen Seite quasi in Facha steht. Da war schon jemand gerade umtriebig und hat so um die Burganlage ein bisschen alles frisch gemacht und hat mich dann eben gesehen und gefragt, ob ich das Museum dort sehen will. Ich habe das verneint, ich war einfach überfordert, ich wollte jetzt nicht noch ein Museum sehen, sondern ich hatte so ja, fast auch ein bisschen wehmütig Tränchen in den Augen, dass es jetzt vorbeigeht. Aber ich bin noch auf den Turm hochgestiegen, der dort ist, man hat dann einen tollen Überblick auf die Stadt. Habe mich kurz mit dem Herrn unterhalten, der ist da beim Heimatverein tätig und habe dann gefragt, wo geht es zu dem Buchladen der Rhön-Buchhandlung, das ist nämlich die letzte Stempelstelle auf diesem Weg. Und hat er gesagt, das ist ein Kollege von ihm aus dem Heimatverein und hat mir halt den Weg gewiesen und dann bin ich durch die Altstadt von Facha gelaufen in diese Rhön-Buchhandlung, eine kleine, schnuckelige Buchhandlung, die ich dann betreten habe, vielleicht auf, keine Ahnung, gefühlt 15 Quadratmetern, auch vollgestellt mit Pilgerliteratur ist und der Herr dort habe ich dann angeschaut, ob er mir helfen könnte und dann habe ich gesagt, ja, verschwitzter Mann mit Rucksack, was kann der wohl wollen? Und dann hat er gelacht und hat gesagt, einen Stempel. Und dann habe ich meinen letzten Pilgerstempel bekommen in einen viel zu vollen Pilgerausweis ganz unten rechts. War noch ein bisschen Platz auf einem weißen Bereich und dann hat er gesehen, dass ich von Görlitz losgelaufen bin und hat gesagt, ah, wenn Sie von Görlitz losgelaufen sind, dann kriegen Sie noch eine Urkunde und einen Ansteckpin. Und die beiden Sachen habe ich dann mitgenommen. Er hat mir angeboten, auch die Kirche noch zu besichtigen. Dort hätte er mir den Schlüssel geben können. Das ist eine Kirche, wo ein Mönch gewirkt hat, der von da aus startend dann eben die ersten Pilgerwege in Europa beschrieben hat. Aber auch da wieder, ich war einfach zu bewegt, zu erschlagen, nicht mehr aufnahmebereit für irgendwas. Ich wollte eine Tasse Kaffee, ein Belohnungseis und das habe ich mir dann auch geholt. Und dann war die Reise tatsächlich beendet. Also der ökumenische Pilgerpfad hat da an dieser Stelle seinen Abschluss für mich gefunden und so ein Gefühl von Erleichterung. Ich will nicht sagen Stolz, aber ich habe schon irgendwie so mir selber auf die Schulter geklopft, dass ich diese Strecke gemeistert habe, trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, die ich hatte, den Schmerzen, die ich hatte, dass ich das habe laufen dürfen. Ich war erfüllt von Glück, ne? Das ist schon was, ja, das ist ja wie ein Halbmarathon, den man da jeden Tag läuft und geht mit Gepäck auf dem Rücken. Ja, und nach diesem dankbaren Eis und dem Kaffee, den ich mir da zu Gemüte geführt habe, ging es dann über Bus und Bahn wieder nach Hause. Und hier sitze ich nun und nehme diese letzte Folge des Podcastes für euch auf. Ich habe eine tolle Reise hinter mir, eine tolle Reise mit vielen Begegnungen unterwegs. Ich denke an Ulrike und Steffi, die mich einen Teil des Weges begleitet habe, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Ich denke an Ulrikes Mann Joe, der genau wie Ulrike mich gerne empfangen hat, wo ich übernachten durfte. Ich denke an den Thomas, der abends in der Pilgerherberge noch zu mir gestoßen ist, ein langes Gespräch mit mir geführt hat. Ich denke an Monika und Maria aus Krostwitz, aus der Pilgeroase. Ich denke an die erste Unterkunft in Buchholz und die nette Familie, die mich dort aufgenommen hat und mit Kuchen und Kaffee versorgt hat. An viele Begegnungen unterwegs von Menschen, die mich gefragt haben, was ich mache, warum ich das mache, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Ich denke zurück an tolle Landschaften, an tolle Ortschaften, die mit Sicherheit es wert sind, dass man sie nochmal besucht und ein bisschen genauer in Augenschein nimmt. Der Osten von Deutschland, dieser Teil, ist landschaftlich, aber auch architektonisch wunderschön, bietet ganz viel Kulturelles und ist allemal, auch ohne dass man sich diese Pilgerreise in Anführungszeichen antut, eine Reise wert. Ich schließe meinen Podcast damit und danke, dass ihr zugehört habt. Ich werde eine weitere kurze Folge danach noch machen. Wer Lust hat, sich das anzutun, da geht es nur noch um so ein paar Eckdaten. Wie habe ich das Ding geplant? Welches Equipment habe ich mitgenommen? Wer sich dafür interessiert, kann sich das noch antun. Ansonsten sage ich allen, die sich auf den Weg machen, allen, die auf dem Weg sind, allen, die auf der Suche sind, Bon Camino. Das ganze Leben ist ein Pilgerweg, egal ob ihr ihn auf einem beschilderten Weg lauft oder einfach nur so durchs Leben stolpert. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye.